Ja, so ein Gottesdienst und so eine Predigt, das ist schon eine, wie soll ich sagen, eine beeindruckende und spannende Geschichte. Vielleicht denkt sich der eine oder andere, ja, was meint er da? Da ist so ein junger Kerl, der steht auf der Bühne und der erzählt etwas aus der Bibel und das soll mit meinem Leben zu tun haben und so weiter. Was hat der mir überhaupt zu sagen? Ich bin doppelt so alt wie der oder so. Aber wenn Gott sich mit seinem Wort verbindet und wenn der Heilige Geist das benutzt, um in dein Herz hineinzusprechen, dann kann etwas Gewaltiges entstehen. Und das finde ich so großartig. Und das finde ich das Spannendste, so am Gottesdienst und an der Predigt selber, weil ich erwarte, dass Gott redet. Und das kann er auf den unterschiedlichsten Ebenen tun. Er kann jeden Menschen da erreichen, wo er gerade steht. Und das kann auch dir heute Morgen passieren. Ich weiß nicht, ob du damit rechnest oder ob du jetzt völlig überrascht bist und den Notausgang suchst. Die Türen sind abgeschlossen, keiner darf raus. Ich bin in dem Genuss aufgewachsen, zwei Brüder zu haben. Von den drei Jungs, die wir dann waren, war ich eben der Jüngste. Und mein nächster Bruder, der hat sich einen Spaß mit mir erlaubt. Immer und immer wieder. Ganz unterschiedliche Sachen. Und einmal ist er mit mir in den Wald. Also nicht nur einmal, immer wieder in den Wald. Und dann haben wir dann irgendwelche Spiele gemacht und Buden gebaut und was Jungs halt im Wald so machen. Alles, was so dazugehört. Und irgendwann hat er gesagt, also wir mussten dann auf dem Weg in den Wald immer an so Kuhweiden vorbei und die waren natürlich eingezäunt. Und dann hat er gesagt, Boris, ich zeig dir einen Trick. Nimm dir mal einen Grashalm, so einen langen Grashalm genommen und dann machst du den so richtig schön nass mit Spucke und jetzt leg den mal auf den Weidezaun. Da passiert nichts. Ich habe das dann treu gemacht, das ist ja der große Bruder, der weiß ja, wie das funktioniert, oder? Und dann lege ich ihn auf den Weidezaun, patsch, kriege ich eine gewischt. Ich sage, boah, Johann, du bist so gemein, was machst du denn da? Okay, er hat natürlich sein Grashalm schön daneben gehalten, damit ihm nichts passiert. Weißt du was, Boris, jetzt drehen wir den Spieß mal um. Jetzt werde ich den Grashalm auf den Weidezaun legen. Aber kannst du mir deine Hand geben? Ich habe schon ein bisschen Angst. Und ich merke, ihr seid elektronisch bewandert. Immer das letzte Glied in der Kette kriegt eine gewischt. Also, ja, mein Bruder, der hat's faustig hinter und ist jetzt Pastor aus der Gemeinde, wo ich jetzt herkomme. Und ich habe ihn eigentlich sehr gern, ja, ich habe ihm vergeben. Strom hat Kraft. Und wir wissen das. Spätestens, wenn wir eine Leitung, wo Strom drauf ist, berühren. Strom hat enorm Kraft. Ohne Strom könntet ihr mich jetzt gar nicht so gut verstehen. Dann könnte ich nicht so verstärkt werden. Ohne Strom könnte ich mir morgens keinen Kaffee machen. Zumindest nicht so einfach und nicht so schnell. Ich müsste ein Feuer machen und das wäre unheimlich anstrengend, das ganze Wasser zu kochen und so. Strom hat eine enorme Kraft. Strom hat sogar so eine große Kraft, dass es einen umbringen kann. Immer wieder Dann in den Nachrichten wird berichtet, wenn in großen Gebieten durch Wetterverhältnisse der Strom ausfällt, dann werden die Leute interviewt, was passiert, wenn der Strom nicht mehr da ist. Und diese Interviews, die sind total deprimierend und bedrückend. Ja, man kann nichts mehr machen, das öffentliche Leben ist lahmgelegt, wir sitzen mit Kerzen zu Hause, die Heizung funktioniert nicht mehr. Das Leben kommt zum Stillstand, wenn kein Strom mehr da ist. Aber egal, welche Form von Strom auf einer Leitung ist, ob es eben so ein Weidezaun ist oder nur ein bisschen Strom oder ein Strom, der einen umbringen kann, man spürt die Kraft erst, wenn man die Leitung berührt. Man spürt die Kraft erst, wenn man die Leitung berührt. Erst mit der Berührung findet diese Kraftübertragung statt. Und ich möchte uns heute Morgen in eine Erzählung mit hineinnehmen, die auch um Kraft, sich um Kraft dreht, wo es um Kraft geht, wo es um ein Leben geht, das durch eine Berührung vollkommen verändert worden ist. Wir dürfen unsere Bibeln zur Hand nehmen, wer das mitverfolgen möchte, und das Lukas-Evangelium aufschlagen. Lukas-Evangelium, Kapitel 8, von Vers 43. Lukas 8, von Vers 43. Seite 751. Ich lese bis Vers 45. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt. Alles, was sie besaß, hatte sie für die Ärzte ausgegeben, doch niemand hatte sie heilen können. Diese Frau drängte sich von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes. Im selben Augenblick hörten die Blutungen auf. »Wer hat mich berührt?«, fragte Jesus. Alle beteuerten, sie seien es nicht gewesen, und Petrus meinte, »Meister, die Leute drängen sich ja von allen Seiten um dich herum.« Ich lese weiter. Doch Jesus beharrte darauf, »Irgendjemand hat mich berührt. Ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist.« Der Frau war jetzt klar, dass sie nicht unbemerkt geblieben war. Zitternd trat sie vor und warf sich vor Jesus nieder, denn dann erzählte sie vor allen Leuten, warum sie ihn berührt hatte und wie sie im selben Augenblick geheilt worden war. »Meine Tochter«, sagte Jesus zu ihr, »dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden.« Jesus, wir erleben ihn hier gerade, wie er über den See gefahren ist. Das ist die Situation. Er war an die Ostseite des Sees gefahren. Dort hatte er einen Menschen geheilt und die Leute fanden das gar nicht gut, denn ihre Ferkelzucht ist dadurch in Mitleidenschaft gezogen worden. Und sie haben ihn weggeschickt aus dieser Gegend. Und Jesus setzte wieder über den See, kam an das Westufer und dort wartete schon eine große Menschenmenge auf ihn. Und mitten in dieser Menge war auch ein Synagogenvorsteher, ein Jairus. Und er hat Jesus gebeten und gesagt, Jesus, meine Tochter ist schwer krank, komm zu mir nach Hause und rette sie. Jesus macht sich auf den Weg und in dieser Menschentraube, in dieser Menschenmasse, die um ihn herum ist, da wird geschoben und gedrängt. Dort hält auf einmal alles inne und wir erleben diese Szene. Wir erleben diese Frau. Und ich stelle mir diese Frau total ausgemergelt und ausgezehrt vor. Die Evangelien, es wird in anderen Evangelien auch berichtet, die berichten von 12 Jahren. Diese Frau hatte seit 12 Jahren diese Krankheit. Und wir haben gelesen, sie hatte alles aufgewendet, was sie hatte. Ihr ganzes Geld, ihr ganzes Vermögen. Sie ist von einem Arzt zum nächsten gelaufen, von einem Heilpraktiker zum nächsten. Sie hat alle Arzneimittel ausprobiert, die man kriegen konnte und die sie sich vor allen Dingen auch leisten konnte. Sie ist wahrscheinlich von ihrem Lebensstandard derart heruntergefallen, dass sie eigentlich am Existenzminimum lebte. Völlig desillusioniert, am Existenzminimum, arm, verarmt und einsam muss diese Frau gewesen sein. Was war das für eine Frau? Mit welchen Fragen hat sie sich herumgeschlagen? Eben verarmt, ohne Hoffnung, ohne Zukunft. Diese Frau war ausgegrenzt, massiv ausgegrenzt. Und sie lebte in einer Gesellschaft, in der diese Krankheit, die sie hatte, sie nicht nur aus der Gesellschaft ausgrenzte, sondern auch vom Gottesdienst. Die Krankheit, die sie hatte, galt nach dem Alten Testament, nach dem Bund, in dem Israel, das Volk Israel lebte, war das eine unreine Krankheit. Das heißt, sie konnte nicht mehr in den Gottesdienst kommen. Unrein bedeutete, Gott hatte dafür gesorgt und gesagt, ich bin heilig und ich bin rein und in meine Gegenwart darf nichts kommen, was irgendwie einen Makel hat, was eben nicht rein ist, was irgendwie krank ist, deformiert oder sonst etwas. Es ging Gott nicht darum, Menschen auszugrenzen, es ging ihnen zu zeigen, wie heilig und rein er ist. Das ist die Intention gewesen und das wollte er seinem Volk deutlich machen. Und sie war ausgeschlossen. Sie war ausgeschlossen von den Gottesdiensten im Tempel, vom Passafest, dem großen Versöhnungstag. Ihre Krankheit hatte sie exkommuniziert. Es gab eine Möglichkeit, wieder hineinzukommen, wenn man sich rituellen Waschungen unterzog. Diese Waschungen symbolisierten, ich entledige mich dieser Unreinheit. Aber genau das war ja das Problem. Sie konnte sich waschen, wie sie wollte. Diese Krankheit blieb. Seit 12 Jahren, permanent. Man war nicht nur ausgeschlossen vom Gottesdienst, sondern auch vom öffentlichen Leben. Getrennt von den Menschen und getrennt von Gott. Und wir lesen, dass, was diese Frau tat. Sie war verbotenerweise mitten in dieser Menschenmenge. Sie dachte sich wahrscheinlich, von diesem Jesus habe ich schon so einiges gehört. Dieser Jesus kann Menschenleben verändern. Nur einmal berühren, nur einmal mit den Fingerspitzen berühren und dann bin ich geheilt. Diese Frau drängte sich von hinten an Jesus heran, so heißt es im Text, und berührte den Saum seines Gewandes. Und im selben Augenblick hörten die Blutungen auf. Den Saum seines Gewandes. Im Grundtext steht hier die Quasten seines Gewandes. Quasten, das waren symbolische Verlängerungen von den Anziehsachen, die Juden damals hatten. Diese Verlängerungen, die waren nach 4. Mose Kapitel 15 von Gott angeordnet. Diese Verlängerungen, das waren einfach längere Fäden, die man raushängen ließ. Und heutzutage kann man das auch noch beobachten, wenn man orthodoxe Juden sieht. Die machen sich lange Quasten. Und Pharisäer und Schriftgelehrte, also die religiöse Elite der damaligen Zeit, die haben sich besonders lange Quasten gemacht, damit auch alle diese Quasten sahen. Sie wollten damit zum Ausdruck bringen, wie loyal sie dem Gesetz gegenüber waren. Und diese Quasten, hat Gott gesagt, die sollt ihr euch an eure Anziehsachen machen, als Erinnerung an meinen Bund. Diese Frau kam also jetzt an Jesus heran, schob sich an einem vorbei, an dem nächsten vorbei, kam langsam immer näher an Jesus heran, streckte die Hand aus, berührte diese Quaste und spürte sofort, mit mir ist was passiert. Irgendwas hat sich verändert. Jetzt ist es anders. Es fühlt sich anders an. Diese Frau hatte genau dieses Symbol von dem Bund berührt, der sie ja eigentlich ausgeschlossen hat von der Beziehung mit Gott. Für mich ist das ein geniales Bild darauf, dass Jesus gekommen ist, diesen Bund, dieses Gesetz, das Gott dem Volk Israel damals gab, zu erfüllen. Er ist stärker als dieser Bund. Es wird deutlich, dass Jesus sagt, in Jesus war diese anklagende und ausstoßende Kraft des Gesetzes überwunden. Jesus hob das Gesetz nicht auf, aber er heilte die Frau und führte sie so wieder zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Eine Berührung mit Jesus genügte und die Frau wurde gesund. Nur eine einzige Berührung. Beim Lesen und Nachdenken über diese Geschichte, da stelle ich mir doch die Frage, was ist denn an dieser Berührung anders gewesen? Schließlich waren doch um Jesus ohne Ende Menschen. Eine riesige Menschentraube, heißt es dort. Ganz viele Menschen wollten von Jesus etwas hören, waren scharf auf das nächste Wunder und wollten sehen, wie Jesus diese Tochter von dem Jairus heilt. Er wurde gedrängt und gedrückt. Aber von keinem wurde das Leben verändert. Nur von dieser Frau. Was war anders? Wir haben gelesen, dass Jesus sofort stehen bleibt und sagt, wer hat mich angefasst? Und Petrus sagt, Jesus, ohne Ende Leute haben dich angefasst. Hier schiebt's und drückt's und drängt's uns hin und her. Wie kannst du jetzt so eine Frage stellen? Nein, sagt Jesus, ich habe gemerkt, von mir ist Kraft ausgegangen. Und ich kann gut nachvollziehen, warum die Frau so eine Angst hatte, sich zu outen. Es war ihr eigentlich verboten, so in die Gesellschaft hineinzugehen. Denn durch jede weitere Berührung mit anderen Menschen machte sie diese ja auch unrein. So war das Gesetz, so waren die Richtlinien. Aber dann outete sie sich, erzählte es, warum sie das gemacht hatte, und Jesus segnet sie. Wo ist der Unterschied zwischen der Frau und den vielen Leuten, die um Jesus waren? Und ich finde, dieses Bild, diese Szene ist eine gewaltige Illustration, was in unserem Leben auch manchmal passieren kann. Da lesen Menschen jahrelang die Bibel. Sie gehen jahrelang zum Gottesdienst. Ihre Bücherregale sind voll von Andachtsbüchern und Lesehilfen über die Bibel. Manchmal besuchen sie sogar eine Bibelschule, lassen sich theologisch weiterbilden, drängen sich im übertragenen Sinne um Jesus herum, aber erleben niemals die lebensverändernde Kraft, die von Jesus ausgeht. Da gibt es diese beiden Kategorien von Menschen. Man kann sich um Jesus drängen, aber niemals seine lebensverändernde Kraft erleben und erfahren. Das gibt es und das ist katastrophal und das ist schlimm. Ich möchte gleich erklären, was ich damit meine. Das ist schlimm und traurig und eigentlich ist es sogar lebensgefährlich. Denn diese lebensverändernde Kraft, die gehört zu einem lebendigen Christsein. Geht mit mir mal zum Johannesevangelium, Kapitel 15. Johannesevangelium, Kapitel 15, die Verse 5 und 6. Dort heißt es: Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Das sind harte Worte. Das sind richtig harte Worte. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ein Leben in Verbindung mit Jesus immer Frucht bringt. Es bringt immer Frucht. Ein Christsein ohne Frucht gibt es nicht. Das kennt die Bibel nicht. Was bedeutet Frucht? Es wäre unfair, dieses Thema anzuschneiden und dann nicht zu erklären, was das bedeutet. Wir finden eine Beschreibung im Galaterbrief, wir brauchen es nicht mit aufzuschlagen, Kapitel 5, ab Vers 22. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das ist die Frucht, um die es geht. Um diese Charaktereigenschaften, um das Wesen. Und die Bibel sagt, ein Christ wird immer Frucht hervorbringen. Und ich möchte ganz kurz, jetzt habe ich meinen Stift unten gelassen. Matthias, wärst du so nett? Dankeschön. Ganz kurz 4 Punkte nennen, wie diese Frucht ist und was das Wesen, was die Natur dieser Frucht ist. 4 Punkte, die wir hier zusammenfassen wollen. Das erste ist, diese Frucht wächst langsam. Langsam. Wenn wir an Früchte denken, dann ist das eine wachsende Sache. Und Frucht geschieht langsam. Frucht wächst langsam. Man setzt sich nicht vor einen Apfelbaum und wartet und wartet und wartet und sagt, ha, jetzt habe ich es wachsen sehen. Jetzt ist der Apfel da. Nein. Man schaut, keine Äpfel, okay, ich gehe weg, komme nach ein paar Monaten wieder und sage, aha, jetzt, boah, das sind schon so kleine Äpfelchen, oh, super. Ich gehe wieder weg, komme wieder hin und sage, ah, jetzt sind die Äpfel reif. Also, Wachstum geschieht langsam. Großeltern kennen das auch, wenn sie ihre Enkel eine längere Zeit nicht sehen und dann irgendwann wieder begegnen, sagen, boah, bist du gewachsen. Als Eltern denkt man, ja, okay, dann merkt man es höchstens im Geldbeutel, weil man ohne Ende neue Schuhe kaufen muss, weil die scheinbar alle 2 Wochen aus den Dingern rauswachsen. Wachstum geschieht langsam. Und genauso ist das auch mit der Frucht im Christsein. Es geschieht langsam. Manchmal unbemerkt. Aber es wächst etwas. Wenn du über Jahre deines Lebens keinen Prozess siehst, dann stimmt etwas nicht. Man kann nicht sagen, oh, jetzt ist er geduldig. Nein, das wächst langsam. Aber es wächst. Das Zweite, was man über Frucht sagen muss, ist, so wie die Bibel das beschreibt, diese Frucht des Heiligen Geistes, sie ist kraftvoll. Sie ist kraftvoll. Was bedeutet das? Bei meinem Elternhaus, bei meinen Eltern auf der Straße sind mehrere Bäume gepflanzt. Und die Straße, die ist gepflastert und man hat gute Arbeit geleistet. Man hat schwere, große Pflastersteine auf diese Straße gelegt, damit die schön gerade ist, gut befahrbar ist, eine vernünftige Straße eben. Aber im Laufe der Jahre ist langsam etwas gewachsen. Und auf dieser Straße sind immer wieder Bäume gesetzt, so als Verkehrsberuhigung. Und man sieht auf einmal nach einer Zeit, wie die Straße hochkommt. Diese schweren Betonpflastersteine haben keine Chance gegen die Wurzeln der Bäume. Die drücken das so nach oben, dass man Angst um seine Stoßdämpfer hat, wenn man drüber fährt. Was ich damit sagen will, ist, Wachstum, so wie der Heilige Geist es im Leben eines Christen schenkt, ist kraftvoll. Der Heilige Geist wird das in dir bewirken. Pflanzen haben die Kraft, Felsen zu sprengen, weil es langsam, aber stetig und kraftvoll wächst. Versteht mich nicht falsch. Wir werden nicht gerettet durch die Frucht. Wir werden durch Glauben gerettet. Aber wir werden nicht durch einen fruchtlosen Glauben gerettet. Die Bibel beschreibt, dieses kraftvolle Wachsen der Frucht im Leben eines Christen geschieht durch den Heiligen Geist. Das Dritte, was wir sagen müssen über diese Frucht des Heiligen Geistes, sie wächst innerlich. Sie wächst innerlich. Und was meine ich damit, wenn ich sage, sie wächst innerlich? Innerlich bedeutet, dass man nach außen hin sehr wohl Wachstum produzieren kann. Ich kann Seminare besuchen, wie man ein guter Pastor ist. Ich kann mich fortbilden, ich kann das noch machen und jenes noch machen und da noch ein gutes Buch lesen, das mir hilft, einen Zusammenhang besser zu verstehen. Aber die Bibel beschreibt die Frucht des Heiligen Geistes, diese lebensverändernde Kraft, als etwas Innerliches. Gott ist daran interessiert, dass dein Charakter reift, dass diese Frucht in deinem Charakter entsteht. Da heißt es im Matthäus-Evangelium, es müsste Kapitel 7 sein, ich glaube Kapitel 7, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, wo Jesus sagt, da werden Leute zu ihm kommen und sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen dies und jenes getan? Und Jesus sagt, ja, habt ihr, aber euch kenne ich nicht. Euch kenne ich nicht. Und das ist genau das. Man kann äußerlich alles Mögliche dafür tun, ein gutes christliches Leben zu leben. Aber Gott ist an deinem Charakter interessiert, an deinem Herzen. Diese Frucht ist innerlich. Und dann das Letzte, was man über diese Frucht sagen muss, sie ist ganzheitlich. Sie ist ganzheitlich. All diese Dinge, die ich eben vorgelesen habe, wie die Frucht beschrieben wird, Freude, Liebe, Selbstbeherrschung, Geduld, das sind nicht viele Früchte, das ist eine Frucht. Sie ist nur in diesen Bereiche aufgeteilt. Und der Heilige Geist lässt dich in all diesen Bereichen wachsen. Und man braucht auch alle Bereiche. Diese Frucht ist ganzheitlich. Gott möchte uns beschenken und er möchte uns diese lebensverändernde Kraft, so wie die Frau das erlebt hat hier in Lukas 8, auch geben. Die Frage ist nur, wie schaffe ich das, oder? Wie schaffe ich das? Wie kann ich jemand sein, der nicht zu der Volksmenge gehört, die einfach um Jesus herum ist und aber seine lebensverändernde Kraft nicht spürt, nicht erlebt, was es bedeutet, wenn der Heilige Geist in das Leben hineinkommt. Wie kann ich eher der Frau ähneln, die Jesus berührt und dann seine lebensverändernde Kraft spürt und merkt? Wie geht das? Wie kann ich das machen? Und im Grunde ist es ganz einfach. Manche sagen, Disziplin. Disziplin, das ist das, worum es geht. Disziplin, ich muss mein Ich, den Boris, den muss ich kreuzigen, der muss absterben, damit der Heilige Geist wirklich hervortreten kann. Es ist anders. Wieder im Galaterbrief, wenn ihr das mit mir aufschlagen möchtet, Galaterbrief, wieder Kapitel 5, da ist ein bemerkenswertes Detail, das uns da weiterhelfen kann. Vers 17. Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 17. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Wir sehen also, die menschliche Natur und der Geist Gottes, das sind beide, die ein Begehren haben, etwas ganz besonders wollen. Und genau darin liegt das Geheimnis, wie ich diese Kraft in mein Leben übertragen kann. Schau auf dein Leben. Kontrolliere dich selbst. Was willst du am meisten? Was ist so dein Desire, was du haben möchtest, worauf du dich ausrichtest, dein Ziel, dein Wunsch, was ist das? Hier heißt es, die menschliche Natur hat auch gewisse Begierden, hat ein Ziel, verfolgt etwas. Und der Geist Gottes hat auch Begierden, er verfolgt auch ein Ziel. Welches nämlich? Der Heilige Geist, der Geist Gottes, sein höchstes Ziel ist es, Jesus groß zu machen. Und im Grunde ist die Kraft, die das hier in dein Leben überträgt, die Frucht des Heiligen Geistes in deinem Leben wachsen lässt, dass du sagst, ich will das wollen, was der Heilige Geist will. Ich will von dem begeistert sein, wovon der Heilige Geist begeistert ist. Und er wird dich immer auf Jesus hinweisen. Das ausleben zu können, geht nur, wenn du begeistert auf Jesus schaust. Wenn du ihn ehrst, auf ihn ausgerichtet bist. Der Heilige Geist, das ist wie kann man das ausdrücken? Manchmal kommt man ja in so ein Teenie-Zimmer rein und dann gibt es ja so Poster und Plakate und man sieht sofort, wer der Held ist. Justin Bieber zum Beispiel, oder? Das alles ist tapeziert mit diesen Plakaten und Postern von Justin Bieber. Der Heilige Geist, der hat sein Zimmer tapeziert mit Bildern von Jesus. Er ist einfach nur begeistert von Jesus. Er will Jesus groß machen und ihn ehren. Das ist sein höchstes Ziel. Das will er auch in dir bewirken. Und wenn du dich diesem Ziel verschreibst, wenn du sagst, Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du dieses Begehren, diese Sehnsucht in mir wachhältst, dann wird er seine Frucht in deinem Leben wachsen lassen. Dann wirst du nicht zu den Menschen gehören, die sich so um Jesus drängen und ihn super finden, eben ein Jesus-Sympathisant, sondern dann wirst du wie die Frau Jesus berühren und seine lebensverändernde Kraft in deinem Leben spüren. Die Botschaft von heute ist aber auch eine sehr, sehr ernste und gefährliche. Vielleicht sitzt du da und denkst, und was ist, wenn ich keine Frucht sehe? Was ist, wenn ich keine Frucht sehe? Dann ist heute die Zeit, wo du umkehren darfst. Dann hast du heute die Möglichkeit zu sagen, Jesus, ich habe den Eindruck, ich gleiche der Menschenmenge, die sich einfach nur um dich herum bewegt, die dich super findet, die interessant findet, was du so lehrst, aber die nicht weiß, was es bedeutet, dass du im Leben bist, dass Lebensveränderung stattfindet. Dann ist heute die Möglichkeit, das zu ändern. Du kannst heute sagen, Jesus, ich möchte ab heute mit dir leben. Und ich möchte, dass der Heilige Geist diese Begeisterung für dich in mir weckt. Das ist übrigens eine Sache, die Paulus ganz deutlich macht. Er sagt auch wieder im Galaterbrief, er sagt nicht, das ist die Frucht des Fleisches, also negative Eigenschaften, und die Frucht des Geistes. Er nennt das, was das Fleisch möchte, damit meint er unsere menschliche, sündige Natur, das sagt er, das sind Werke. Dazu entscheide ich mich. Aber die Frucht, dafür kann ich mich höchstens öffnen. Das passiert aus göttlicher Kraft. Und diese Chance besteht heute. Du kannst dich heute dem öffnen. Dieses Angebot gilt jetzt.